بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag und zum nächsten Viertel in diesem Werk, und zwar über das die verdorbenen oder verheerenden Eigenschaften. Al-Muhlikat, also jene Dinge, die einen zugrunde führen, vernichten. Und das heißt, der Autor erwähnt jetzt alles, was man unterlassen soll. Jegliche Eigenschaften, die ein Muslim nicht haben soll. Und er beginnt erst einmal über das Herz zu reden, denn das Herz ist Motor für Gutes und für Schlechtes, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und im Körper ist ein Organ, wenn es gut ist, ist der ganze Körper gut, und wenn es schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht, dies ist das Herz. Der Autor sagt, wisse, das Edelste im Menschen ist sein Herz, denn es ist dasjenige, das Allah erkennt, für ihn handelt, nach ihm strebt, ihm näher kommt und das Enthüllte erkennt, was bei ihm ist, also an Lohn, an Genuss, was man bekommt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die Glieder aber sind seine Gefolgsleute. Also die Körperteile sind die Gefolgsleute des Herzens. Sind seine Gefolgsleute und Diener. Das Herz bedient sich ihrer, wie sich Könige der Untertanen bedienen. Und wer sein Herz erkennt, der erkennt seinen Herrn. Also wenn du weißt, was dein Herz ist, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wer Allah ist. Wenn du weißt, wie schwach du bist, dann erkennst du die Macht Allahs. Wenn du weißt, wie hilflos du bist, dann erkennst du die Unabhängigkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Doch die meisten Menschen sind unwissend gegenüber ihren Herzen und Seelen, und Allah steht zwischen dem Menschen und seinem Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Also er ist zwischen dem Herzen und dem Menschen. Seine Stellung dazwischen besteht darin, also er erläutert das jetzt, dass er ihn an der Erkenntnis und der Wachsamkeit hindert. Also Allah subhanahu wa ta'ala kann dich hindern daran, indem er nicht diejenigen Dinge zulässt, die dich aufwecken. Das heißt nicht, dass der Sündige, Sünder nichts für seine Sünden kann. Doch, aber Allah hätte ihn retten können. Die Tatsache, dass er ihn nicht rettet, liegt daran, dass der Mensch diese Rettung nicht verdient. Und das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ist zwischen dem Menschen und sein Herz. Wenn er will, leitet er dich recht, wenn du die Rechtleitung liebst. Wenn er will, leitet er dich nicht recht. Wann geschieht das? Wenn du gar nicht dein Leben ändern willst. Wie viele Menschen wollen nicht bereuen? Und dann sagt man, ah, guck mal, warum hat er noch nicht bereut? Warum hat Allah ihn nicht aufgeweckt? Warum hat Allah ihm kein Zeichen geschickt? Warum hat Allah ihn nicht zum Nachdenken gebracht? Ja, weil er gar nicht bereuen will. Er will sein Leben weiterführen. Wenn du aber jemand bist, der sein Leben so nicht weiterführen möchte, ich würde so gerne so leben wie die Sahaba. Das ist mein größter Wunsch. Ich würde so gerne ein Leben führen mit Qiyamul Layl und viel Fasten und Quran. Es wäre mein größter Wunsch. Und nicht nur ein Traum, sondern es tut mir weh, dass ich nicht so bin. Dann leitet Allah dich recht. Wenn du natürlich an dir arbeitest, nicht einfach so. Könnte jemand bitte gerade an die Kamera, damit wir ihn heller machen? Gerade auf die Option Barakallahu. Menü, genau. Okay, Jazakallahu khair. Es wird doch dunkler. Noch ein bisschen, ja. Weil es wird, glaube ich, noch dunkler. Shukran, Barakallahu. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist zwischen dem Diener und seinem Herzen. Er sagt nun weiter, seine Stellung dazwischen besteht darin, dass er ihn an der Erkenntnis und der Wachsamkeit hindert. Die Erkenntnis des Herzens und seiner Eigenschaften ist der Ursprung der Religion und das Fundament auf dem Weg der Suchenden. Also wenn du dich auskennst mit deinem Herzen, mit deinen Schwächen, mit den Hürden, die es gibt, mit den Krankheiten, dann kannst du all das überwinden. Befasst du dich nicht mit dem Herzen, wirst du auch dein Leben nicht ändern. Also warum sündigen einige, obwohl sie Muslime sind, aber sie leben ein Leben fernab von Allah Jalla wa Ala, obwohl sie sich dem Islam zuschreiben, weil sie überhaupt nichts lernen über diese Sache. Sie beschäftigen sich nicht mit der Religion. Und deswegen können sie sich auch nicht behandeln. Jemand, der krank ist und er weiß nicht, wo ist der Arzt, der wird sich auch nicht behandeln lassen. Wenn jemand nicht weiß, dass das, was er hat, dass dagegen ein Medikament vorhanden ist, der wird auch nicht fragen, wer kann mir das Medikament geben. Und so ist es eben mit jemandem, der sündigt und der beschäftigt sich gar nicht, gibt's eine Lösung für mich? Jemand ist süchtig nach Musik, nach Haram-Beziehungen, nach Allahu A'lam, irgendeine Sünde. Wenn er nicht weiß, es gibt Lösungen, es gibt Behandlungen, es gibt Medikamente, es gibt einen Genuss im Leben ohne diese Sünde. Wenn man das alles nicht weiß, hat man gar nicht vor zu bereuen. Genauso wie jemand, der nicht weiß, er ist krank, oder der vielleicht von mir aus, er merkt, es tut weh oder er hat Symptome, ja, aber er weiß nicht, dass es ein Medikament dagegen gibt, dass diese Krankheit behandelt wird. Der wird was sagen? Der wird sagen, ich lebe damit. Ich lebe mit dieser Krankheit. Aber es gibt ein schöneres Leben. Das kannst du leben, ohne diese Krankheit. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das wusste ich gar nicht. Also die Kenntnis über die Krankheiten der Herzen ist essentiell, ist wichtig, damit du überhaupt dich behandelst. Und auch hier, dass wir wissen, dass Medikamente erst nach einer gewissen Zeit wirken. Denn viele unterbrechen die Behandlung, unterbrechen die Therapie, weil sie nicht sofort Fortschritte sehen. Und besonders bei der Therapie der Herzen, musst du wissen, es dauert lange. Das ist sehr wichtig. Ich hatte, glaube ich, schon öfter erwähnt, jener, der gesagt hat, ich habe 20 Jahre mit mir gekämpft, damit ich nachts freiwillig bete, Qiyamul Layl. 20 Jahre. Also wir reden hier nicht von, und das ist, er kämpft mit sich selbst, wegen was? Wegen einer guten Tat, nicht wegen einer Sünde. Ja, soll das heißen, ich darf 20 Jahre sündigen? Nein, darfst du nicht. Du darfst keine Sekunde sündigen. Aber wenn du krank bist, wenn du süchtig bist, wenn du von dieser Sünde noch nicht wegkommst, dann verliere nicht die Hoffnung auf Heilung. Du kannst Heilung bekommen, Also weiter mit der Behandlung. Er sagt, der erste Abschnitt nun über die Eingänge des Teufels in das Herz des Menschen. Wie kommt es Shaitan in das Herz, um es zu verderben? Wie kommen diese Viren und Bakterien in das Herz eines Menschen? Er sagt, wisse, das Herz ist von Natur aus empfänglich für die Rechtleitung. Doch durch das, was an Begierde und Leidenschaft im Herzen gelegt wurde, neigt es sich davon ab. Und der Kampf zwischen den beiden Heeren, den beiden Armeen, die Armee der Rechtleitung und die Armee der Begierde, dem Heer der Engel und dem Heer der Teufel in ihm, ist andauernd, bis sich das Herz einem von beiden öffnet, so dass dieser sich festsetzen, darin heimisch werden kann und das Durchkommen des anderen nur noch in Form von heimlichen Raub geschieht, so wie Allah sagte, min sharril waswasil khannas, vor dem Übel des Flüsternden zurückweichers. Also er flüstert und kehrt wieder zurück. Dann kommt er wieder und kehrt wieder zurück. Das ist derjenige, der sich zurückzieht, wenn Allah erwähnt wird und sich ausbreitet, wenn die Achtlosigkeit eintritt. Und das Heer, die Armee der Teufel, wird aus dem Herzen nur durch das Gedenken an Allah vertrieben. Denn sie finden keinen Halt in einem Herzen, in dem Allah gedacht wird. Also, das Herz hat Tore und die Shayatin wollen eindringen. Dhikrullah ist die Mauer, ist das Tor, ist die Verriegelung, ist das Schloss, damit diese Shayatin nicht eindringen. Er sagt nun, wisse, das Gleichnis des Herzens ist wie das einer Festung und der Teufel ist ein Feind. Das ist eine Burg und jetzt will der Teufel mit seiner Armee angreifen. Und der Teufel ist ein Feind, der in die Festung eindringen, sie erobern und sich ihrer bemächtigen will. Die Festung kann aber nur durch die Bewachung ihrer Tore geschützt werden. Wer die Tore nicht kennt, kann sie nicht bewachen. Also wenn du nicht weißt, was sind die Eingänge in meinem Herzen? Wie dringt es Shaitan in mein Herz ein? Dann wirst du diese Sache nicht bewachen. Dann wirst du das nicht berücksichtigen. Du wirst dir keine Gedanken machen über diesen Bereich, über dieses Thema. Also marschiert es Shaitan samt seiner Armee in dein Herz rein. Die Festung kann aber nur durch die Bewachung ihrer Tore geschützt werden. Wer die Tore nicht kennt, kann sie nicht bewachen. Und der Teufel kann nur abgewehrt werden, wenn man seine Eingänge kennt. Die Eingänge und Tore des Teufels sind die Eigenschaften des Dieners und diese sind zahlreich. Die Eigenschaften des Dieners. Dein Charakter. Deine Persönlichkeit. Dadurch dringt es Shaitan ein, wie wir gleich sehen werden. Durch diese Eigenschaften, also er wendet dann diese Eigenschaften zum Schlechten. Doch wir weisen nur auf die großen Tore hin. Also er sagt, ich zähle jetzt einige Tore auf, aber die größeren, ansonsten gibt es noch andere, diejenigen, die wie breite Wege sind und nicht zu eng für die Vielzahl der Herrschaften des Teufels. Zu seinen großen Toren gehören Neid und Habgier. Wenn der Diener habgierig auf etwas ist, macht ihn seine Gier blind und taub und sie überdeckt das Licht seiner Einsicht und dass er die Eingänge des Teufels erkennen wird. Also ein Tor ist Gier. Du möchtest das haben, was andere haben. Ja, ist es haram, wenn ich mir genauso ein Auto kaufe wie der andere? Ein Haus wie der andere? Nein, es ist nicht haram. Aber dieser Wunsch, da kommt jetzt der Shaitan rein und sagt, weißt du was, nimm Kredit auf. Der Wunsch an sich ist ja nicht haram. Ich möchte ein schönes Auto. Ich möchte ein schönes Haus. Ich möchte einen schönen Urlaub machen. Ich möchte schöne Kleidung. Ist das haram? Ist nicht haram. Sehr schön. Dieser Drang eines Menschen nach schönerem, besserem, teurerem und so weiter. Das benutzt jetzt Ash-Shaytan. Auf dieser Welle reitet Ash-Shaytan. Du willst ein schönes Auto? Ich habe eine Idee, nimm Kredit auf. Du willst ein schönes Haus? Geld reicht nicht, komm, betrüge mal ein bisschen. Du willst einen schönen Urlaub machen? Weißt du was? Geh haram, aber ja, trotzdem, du wirst es genießen. Das heißt, das ist einer der Tore, durch die der Shaitan eindringt. Wenn ich das weiß, meine Wünsche sind Türen und Tor für der Shaitan, dann stelle ich Wachen auf. Ich habe einen Wunsch. Schönes Auto, schönes Haus, schönen Urlaub, schöne Kleidung. So, jetzt stelle ich Wachen auf. Bitteschön, die Ideen hereinspaziert. Was wäre denn ein schönes Auto? Ein Mercedes, neu oder gebraucht? Nun, also neu ist natürlich sehr schön, teuer und so weiter. So, das sind einige, ja, die jetzt in deine Festung eintreten, einige Gedanken. Du könntest mieten, du könntest kaufen, du könntest und so weiter. Jetzt kommt der Shaitan, wie wäre es mit dem Kredit? Stopp, du kommst hier nicht rein. Nein, nein, bleibst raus. Gebraucht Auto kaufen, bitteschön, darfst rein. Das heißt, du musst auf deine Gedanken achten. Der Gedanke an sich ist nicht haram. Aber wenn er eindringt mit dem Shaitan, wird es zu einem Verlangen. Wird es im Herzen zu einem Verlangen. Ich möchte unbedingt, koste es, was es wolle, möchte ich diese Sache erreichen. Und wenn es eine Sünde ist. Das ist jetzt von wem? Vom Shaitan. Warum? Weil das Tor war offen. Da waren überhaupt keine Wachen. Da war kein Filter. Diese Gedanken lasse ich eindringen in mein Herz und diese nicht. Ebenso, wenn er neidisch ist, findet der Teufel in diesem Zustand die Gelegenheit und verschönert dem Habgierigen alles, was ihn seiner Begierde näher bringt, selbst wenn es verwerflich oder abscheulich ist. Zu den großen Eingängen gehören auch Zorn, Begierde und Heftigkeit. Denn der Zorn ist ein Vernichter des Verstands. Zorn ist wie betrunken. Du denkst an nichts mehr. Und deswegen ist es ein Vernichter des Verstands. Und deswegen sagt man auch im Arabischen so eine Weisheit, die Aussagen eines Menschen, der im Zorn redet, werden nicht anerkannt, werden nicht berücksichtigt. Also so wie ein Besoffener. Komm, der redet, der ist besoffen. Den nimmst du nicht ernst. Das geht sogar so weit, dass die Fuqaha, die Fiqh-Gelehrten, diskutiert haben über die Scheidung des Zornigen. Wann ist die Scheidung eines Zornigen gültig und wann nicht? Nicht jeder Zornige, dessen Scheidung ist ungültig. Du wirst ja deine Frau nicht scheiden, wenn sie dir gefällt und alles ist super und so weiter. Och, weißt du was, ich werde mich scheiden. Also Scheidung hat immer was mit Aufregung, Konflikt zu tun. Also ein gewisser Zorn muss ja da sein. Sonst würdest du ja diese Scheidung nicht aussprechen. Aber gemeint ist jener Zorn, der dich zum Verrückten macht, zum Geisteskranken. Wenn man dich fragen würde, wie heißt du, kannst du nicht antworten. Es gibt manche Menschen, nicht viele, nicht alle, aber manche Menschen, sie sind krank im Zorn, sind sie krank. Also der Zorn ist so weit, wenn du ihn fragen würdest, sag mal, was haben wir heute für einen Tag? Er kann nicht antworten. Der ist weg. So ein Zorn, da würde die Scheidung nicht gelten. Nach einigen Fuqaha. Aber nicht, dass jemand sagt, okay, alles klar, ich habe mich aufgeregt, deswegen die Scheidung gilt nicht. Nein, nein. Du wirst ja bei der Scheidung keinen Liebesbrief vorher schicken. Ja, das wird ja sowieso ein zorniger Moment sein. Aber es geht um jenen Zorn, du weißt nicht mehr. Also, ein heftiger Zorn lässt dich nicht mehr durchblicken. Und das ist einer der größten Tore des Shaitan. Deswegen, Menschen, wenn sie sauer sind, zornig sind, sind sie sehr oft ungerecht. Sehr oft. Nach mir die Sintflut. Egal, was passiert. Egal, ich vernichte die ganze Welt jetzt. Darfst du das? Darfst du jetzt die ganze Welt vernichten wegen einer Sache? Aber ich bin so sauer, das ist mir jetzt alles egal. Genau das, das vom Shaitan. Ja, wir können jetzt machen, was wir wollen. Was wir dem auch sagen, bring den um, schlag das zusammen, mach das kaputt, geh die Sünde mal. Er macht. Warum? Er ist gerade im Zorn. Also das ist die größte Welle, auf der Shaitan dann reitet, um ins Herz des Menschen zu gelangen. Es wurde überliefert, dass Iblis sagt, wenn der Diener also zornig ist, drehen wir ihn um wie Kinder einen Ball. Die spielen damit. Fang mal und schieß mal. Der ist ein Ball und die Shayatin spielen damit. Und das ist, möge Allah uns bewahren, im Fall des Zornes sehr leicht. Du kommst auf die verrücktesten Ideen. Ich mach das jetzt kaputt. Warum? Also bei, wenn er nicht verrückt wäre, aufgrund seines Zorns, würde er es ja nicht kaputt machen. Aber er ist so zornig, als Shaitan kommt und macht, sagt ihm, mach dies und mach jenes. Und zu seinen Eingängen gehört die Liebe zur Verschönerung von Haus, Kleidung und Einrichtung. Der Teufel ruft unaufhörlich dazu auf, das Haus auszubauen, seine Decken und Wände zu schmücken, sich mit Kleidung und Möbel zu schmücken, so dass der Mensch sein ganzes Leben mit solchen Dingen verliert. Was ist jetzt daran so haram? Du sollst jetzt nicht dein ganzes Leben vergeuden dafür. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah sagt, vergiss nicht deinen Anteil. Wann sagst du einem, vergiss das nicht, dies und jenes, wann sagst du das? Wenn der so beschäftigt ist mit einer Sache, dann sagst du, aber vergiss die eine Sache bitte nicht. Wenn er nicht beschäftigt wäre, abgelenkt wäre, würdest du ihm nicht sagen, vergiss bitte diese eine Sache nicht. Allah sagt, vergiss bitte nicht die Dunya. Wann vergisst man denn die Dunya? Wenn man beschäftigt ist mit der Akhira. Du bist beschäftigt mit der Akhira. Der Garten, wie viele Bäume habe ich eigentlich jetzt schon? Wie oft habe ich La Hawla wa La Quwwata Illa Billah gesagt? La Hawla wa La Quwwata Illa Billah? Ist ein Baum im Paradies? Ich glaube noch ein Garten. Ja. Und die Flüsse? Ja, das war Milch und Honig, ja, und Wasser und Wein und so weiter. Er baut seine Städte im Paradies. Jetzt kommt jemand und sagt, hast du eigentlich eingekauft? Was? Ja, heute eingekauft. Hast du Milch, Butter, Brot? Ah, subhanallah, Entschuldigung, habe ich vergessen. Du sollst natürlich jetzt nicht so benommen durch die Welt laufen, dass du nicht weißt und dann zack, überfährt dich ein Auto. Aber gemeint ist also, Allah Azza wa Jal sagt, eigentlich, warum lebt ihr? Wegen der Akhira. Allah Jalla wa Ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Und ich habe die Dschinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Was sagt nun Allah weit? مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ. Ich will von ihnen keine Versorgung. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Und sie sollen mich nicht ernähren. Allah braucht keine Ernährung. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Warum redet Allah über Rizq, nachdem er über Ibadah geredet hat? Denn das Thema Rizq ist mit Abstand das größte Thema, warum die Menschen Ibadah vernachlässigen. O du Mensch, und natürlich auch die Djinn, kümmere dich um die Ibadah. Deswegen wurdest du erschaffen. Du brauchst Allah nicht zu versorgen. Aber natürlich brauche ich Allah nicht zu versorgen. Aber was will Allah damit sagen? Allah ist der Versorger. Kümmere dich nicht um die Versorgung. Allah ist der Versorger. Er versorgt dich. Inna Allah huwa ar-Razzaq. Allah ist der Versorger. Der Mächtige, der Kräftige, der Fähige und der Feste. Warum Al-Matin? Al-Matin ist der Feste. Du sagst Hablun, Matin, ein festes Seil. Warum ist es wichtig, dass ein Seil fest ist? Du ziehst etwas, schiebst etwas, ist abgeschleppt zum Beispiel. Ja, und dieses Abschleppseil, wenn das nicht fest ist, was passiert dann? Zack, reiß und das Auto, lauer allem, wo das runterfällt. Also diese Unterstützung könnte, wenn es nicht fest ist, unterbrochen werden. Keine Angst. Allah ist der Versorger, ist ja gut. Allahu ar-Razzaq, Taib. Allah ist ar-Razzaq, heute. Wie sieht es morgen aus? Morgen. Ja, Taib und übermorgen? Auch. Taib und nächstes Jahr? Auch. Ja, und in 100 Jahren? Auch. Warum? Weil er ist Al-Matin. Dieses Seil der Versorgung reißt nicht. Keine Angst. Kümmere dich um was? Um die Akhira. Nutze die Dunya, um zu Akhira zu gelangen. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. So. Es-Shaytan kommt jetzt von dieser Seite. Haus, Kleidung und so weiter. Und zwar von der Ebene jetzt nicht Luxus und so weiter, das war sowieso. Ja, das hatte ich jetzt als erst erwähnt. Aber jetzt hier die Basics. Oh, aber was ist, wenn nicht und meine Kinder und die Versorgung und was sagt Allah Azza wa Jal? Ash-Shaytanu ya'idukumul faqr. Ash-Shaytan verspricht euch Armut. Verspricht. So wie er was versprochen hat? Adam alayhi salam. Ich verspreche euch, ich gebe euch einen guten Ratschlag, damit ihr ewig im Paradies bleibt, esst von diesem Baum. Gleiche Masche. Und wir fallen trotzdem rein. Was ist eigentlich, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann und ich glaube, ich mache nochmal eine Versicherung und was ist eigentlich, und die Kinder, nee, dann lieber nicht. Und wie, Junge, was ist los? Du sollst natürlich die Ursachen berücksichtigen. Du sollst nicht einfach sitzen und Mund aufmachen, so, und jetzt fällt das Essen. So funktioniert es nicht. Maryam a.s. salam, Allah azza wa jalla hat zu ihr gesagt, schütte an diesem Stamm, an diesem Baum. Dann fallen die Datteln hinunter. Du musst dich schon bewegen. Aber das Problem ist, wir machen uns Sorgen, wenn ich bewege, kommt die Dattel runter. Das ist jetzt nicht mehr dein Job. Dein Job ist, wie bewege ich den Baum? Mit der Hand. Ich muss vorne, hinten, ich muss schütteln. Das sind die Ursachen. Damit beschäftigst du dich. Wie kommt die Dattel rund? Das ist jetzt die Arbeit von Allah Jalla wa Ala. Hast du die Ursache berücksichtigt, dann kommt Ar-Rizq. Also, Ash-Shaytan verspricht dir Armut. Was ist, wenn wir machen Hijra? Hijra, geht's dir noch gut? Willst du verhungern oder was? Wie? Das geht. Gibt's dort Jobcenter? Gibt's kein Jobcenter? Gibt's dort Kindergeld? Gibt's kein Kindergeld? Du wirst sterben. Du wirst kein. Ja, die medizinische Versorgung. Siehst du die medizinische Versorgung? Krebs, möge Allah bewahren, Nierenversagen. Der holt dir dann die allerschlimmsten Krankheiten. Als ob du in Deutschland nicht krank werden kannst. Als ob du in Deutschland, wenn du krank werden würdest, möge Allah uns bewahren, immer eine Heilung findest. Ich meine, heute, dass du einen Termin bekommst, ist schon ein Wunder. Oder nicht? such mal einen Termin. Viel Spaß. Der Arzt, guten Tag, was haben Sie? Ich habe, du darfst nicht mal aussprechen. Du darfst nicht mal aussprechen. Drehen Sie, heben Sie, ja, hier tut, ja, ich weiß, und, geh nach Haus. Nächster Patient. Ja, soll ich also Hijra machen, ohne zu überlegen? Nein, noch einmal. Du überlegst das, was in deinem Rahmen ist, nicht das, was im Rahmen der Fähigkeiten Allahs ist. Du übernimmst nicht die Aufgabe von Allah, Jalla wa Ala, wie sieht die Zukunft aus und was ist Rizq im Detail. Und nein. Sondern du kümmerst dich darum, was kann ich? Welchen Job kann ich machen? Was gibt es dort eigentlich so für Berufe? Und so weiter. Das heißt, du kümmerst dich um die Ursachen, die ein Mensch berücksichtigen kann. Und Allah Azza wa Jal übernimmt den Rest. Und zu seinen Eingängen gehört übermäßiges Essen. Denn dies stärkt Begierde und hält von Gehorsam ab. Und deswegen ist ja As-Siyam, das Fasten, eine besondere Sache, besonders für jene, die einen starken Trieb haben, zu sündigen. Da diese müssen viel fasten. Das heißt nicht nur Montag, Dienstag. Wenn du jemand bist, du kommst nicht weg von der Sünde, egal welche Sünde es ist, ein Trieb zur Sünde, dann ist Fasten eines der besten Methoden, und zwar, dass du am Stück fastest. So wie Ramadan. Warum sind wir im Ramadan ein bisschen bewusster, demütiger? Ja, weil wir jeden Tag fasten. Dieser Entzug, diese Entgiftung, ist nicht nur eine Entgiftung der Leber, sondern auch des Herzens des Menschen. Dazu gehört die Gier gegenüber den Menschen. Denn wer auf jemanden gierig ist, übertreibt im Lob. Das heißt, du willst etwas haben und du weißt ganz genau, dieser Mensch verdient nicht dieses Lob. Wenn er verdient, okay. Aber es geht jetzt um falsches Loben. Das wozu führt? Zur Unterstützung in der Sünde, in der Ungerechtigkeit. Warum? Damit du das Weltliche bekommst. Ja, du bist top und so weiter, übersiehst Fehler. Eigentlich könntest du ihn aufklären, nach den Regeln, die wir ja schon besprochen haben, ja, Weisheit und so weiter. Aber eigentlich könntest du, aber du machst es jetzt nicht. Warum? Ja, weil eigentlich, ja, habe ich Profit von dem und wenn, und dann habe ich Angst, wenn ich was sage, dann dieser Profit wird weniger. Auch hier wieder der Shaitan, nee, sei lieber ruhig. Obwohl du der Befugte bist, von Wissen her, vom Vertrauen her, er vertraut dir, von der Beziehung her, er achtet dich und so weiter, aber du sagst, ich sage lieber nichts. Warum? Nicht, dass ich weniger Dunya habe. Und zu den Eingängen gehört, denn wer auf jemanden gierig ist, übertreibt im Lob über ihn, und zwar in Dingen, die gar nicht in ihm sind, schmeichelt ihm, gebietet ihm nicht das Gute und verbietet ihm nicht das Schlechte. Und zu seinen Eingängen gehört die Hast und das Unterlassen der Überprüfung, also das Vorschnelle. Das ist eine Sache des Shaitan, damit er dich demotiviert. So wie viele leider. Wo ist der Beistand Allahs? Die wollen heute Abend noch soll alles geregelt sein. Auf der ganzen Welt. Wenn nicht, dann hat alles keinen Sinn. Siehst du, genau das wollte der Shaitan. Diese Demotivation. Dass du nichts mehr tust. Dass du jemand bist. Warum soll ich Dawah machen? Warum soll ich überhaupt die Moschee unterstützen? Hat auch alles keinen Sinn mehr. Guck mal, wir Muslime, wir werden doch wie Tiere behandelt. Und das hat doch alles keinen Sinn mehr. Ich warte nur auf den Tod oder auf, von mir aus, auf den Mahdi. Aber ansonsten, ich werde nicht meinen Beitrag leisten. Genau das will der Shaitan. Und das Unterlassen der Überprüfung, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, die Hast ist vom Teufel und die Bedächtigkeit ist von Allah. Also das Vorschnelle ist von wem? Vom Shaitan. Und langsam Dinge angehen ist von Allah. Aber, ein rieses Aber. Riesen. Auf jeden Fall. Es gibt jene, die Perfektionisten, die bewegen sich erst, wenn alles schon perfekt ist. Also nie. Komm, lass uns mal was machen. Ja, Sekunde mal, wir müssen reden. Okay, sehr schön. Über was? Ja, wir müssen das so machen und so. Okay, so, Bismillah. Nee, Sekunde. Und wie und dann und so. Tayyib, alles klar? Ja, so, Bismillah. Sekunde. Mach, fang an. Die Basics, die du hast, die Grundlagen, die du hast. Wir brauchen zum Beispiel, ja, konkret. Wir wollen ein Projekt machen. Wir wollen, dieses Projekt kostet 100.000 Euro. Und das würde die Muslime, Allahumma barik, wirklich riesig unterstützen. Ich weiß, ist ja egal, was für ein Projekt. Ein riesen Kindergarten oder eine Schule oder Allahu a'lam, eine Moschee, das sind ja Millionen. Ist egal, was für ein Projekt, ja. Stellt euch irgendein Projekt vor, was den Muslimen zugutekommt. Okay, sehr schön. Haben wir die 100.000? Nee, haben wir nicht. Okay, dann überlege ich über ein Projekt, das nicht 100.000 Euro kostet. Nein, aber das Projekt von 100.000 ist so super. Habibi, das ist super, aber das ist nicht da. Was mache ich jetzt damit? Eine herrliche Idee, die ich überhaupt nicht umsetzen kann. Also sollst du das machen, was du kannst. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Taten sind die andauernden, auch wenn sie wenige sind. Also Ash-Shaytan, eines der Tore ist auch dieses Perfektionieren. Ja, sollen wir einfach so drauf los? Junge, gibt's keinen Mittelweg. Also entweder Chaos oder gar nichts machen, weil man zu perfektionistisch ist. Es gibt einen Mittelweg. Und zwar, ich organisiere es so, wie meine Mittel sind. Was haben wir denn? Wir haben 100 Euro. Hello. Was kann man mit 100 Euro machen? Mit 100 Euro können wir ein paar Sachen einkaufen und dann nehmen wir die Kinder und machen ein Picknick irgendwo und dann lernen wir, iss mit rechts, setz dich hin, beleidige nicht. Allahumma lak alhamd. Ja, aber wir haben jetzt keine Moschee gebaut für 5 Millionen. Habibi, inshallah khair. Vielleicht eines dieser Kinder, bihaulillahi ta'ala, wird Allahumma barik ein großer Kaufmann oder verdient gutes Geld irgendwann und der macht die Moschee. Warum? Durch was? Durch Popcorn hast du gekauft. Also, das heißt, weder Chaos, ich überlege gar nicht, der Nabi sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Hijra gemacht hat, ist er einfach so drauf los? Hat er gesagt, so, Abu Bakr, weißt du was, wir gehen jetzt. Oder hat er zu Abu Bakr radiallahu anh gesagt, guck mal, bereite dich schon mal vor, es kann irgendwann sein. Dann hat er eine Route genommen, nicht die normale Route, sogar entgegengesetzte Richtung, damit die Mushrikun nicht ihn fangen können und so weiter und so fort. Das heißt, er hat schon einen Plan gemacht. Aber hat ein Nabi sallallahu alaihi wasallam gewartet in Mekka, bis er den mega Plan hat, der nicht umsetzbar ist? Nein, sondern das, was er hat. Was hat er denn? Er hat seine Füße, alaihi salatu wassalam. Da kann er doch nicht sagen, okay, ich warte jetzt, bis ich eine riesen Armee habe und 50.000 Bodyguards habe. Und hast du jetzt nicht? Hast du nicht? Wen hast du? Hast Abu Bakr. Radiallahu anhu. Und natürlich an allererster Stelle Allah Jalla Jalaluhu. Und zu seinen Eingängen gehört die Liebe zum Geld. Wenn sie das Herz ergreift, verdirbt sie es und treibt es dazu, Geld auf unrechtmäßige Weise zu suchen. Sie führt ihn zum Geiz und lässt ihn die Armut fürchten, sodass er die verpflichtenden Rechte der Bedürftigen nicht erfüllt. Und zu seinen Eingängen gehört das Anstiften der einfachen Leute zu Fanatismus gegenüber bestimmten Rechtsschulen, ohne entsprechend ihrem Inhalt zu handeln. Also ein Weg des Shaitan, ein Tor ist auch das Religiöse. Also nicht, dass du denkst, der Shaitan nimmt nur die Tore der weltlichen Aspekte. Nein, nein, da gibt's noch ein paar Tore, die haben was mit Religion zu tun. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der Shaitan schnüffelt am Menschen. Der riecht. Zu was neigt der? Ist das so jemand, der hat viel Begierde? Weißt du was? Geh mal in die Disco. Alles klar, gute Idee. Dann sagt er ihm, okay. Erinnert ihn jeden Samstag an die Disco. Der andere, da schnüffelt der Shaitan, Begierde, geh mal in die Disco. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Disco, Astaghfirullah. Ah, so einer ist das. Okay, Soldaten, keine Disco, keine Haram-Beziehung. Ja, was, wie kriegen wir den in Jahannam rein? Übertreiben in der Religion. Der soll erfinden, was das Zeug hält. Bid'a nach Bid'a. Damit haben wir wo? Ihn dann wo? In Jahannam. Mach Dhikr. Okay. Mach mehr Dhikr. Okay. Noch mehr Dhikr. Okay. Und jetzt mach Dhikr so. Auf einer Weise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Lies Koran. Lies noch mehr Koran. Lies noch mehr Koran. Und jetzt bist du der einzige Muslim auf dieser Welt. Alle anderen sind keine Muslime mehr. Sowas gab's ja. Al-Khawarij, Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr eure Gebete vergleicht mit ihren Gebeten, werdet ihr sagen, wir beten gar nicht. Wir beten doch gar nicht. Ja, nee, guck mal, wie viel die beten. Guck mal, wie viel die fasten. Guck mal, wie viel die Koran lesen. Und wie sagte Al-Nabi alaihi salatu wasallam, sie treten durch den Islam so wie ein Pfeil durch die Beute. Ein Pfeil, wenn er ganz stark geschossen wird, dann geht er durch die eine Seite rein, aber bleibt nicht drin. Er geht durch die andere Seite raus. Und so sind sie mit Ach und Krach, volle Pulle, in den Islam rein und zack und raus vom Islam. Möge Allah uns bewahren. Töten die Muslime oder andere Sekten, die es gab und gibt, möge Allah uns davor bewahren. Und zu seinen Eingängen gehört das schlechte Denken über Muslime. Denn wer über einen Muslim schlecht denkt, verachtet ihn, lässt seine Zunge gegen ihn los und hält sich selbst für besser als ihn. Doch das schlechte Denken tropft nur aus der inneren Verderbtheit des Denkenden heraus. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Denn der Gläubige sucht Entschuldigungen für seinen Glaubensbruder, während der Heuchler nach seinen Fehlern sucht. Der Mensch sollte sich von Verdachtsmomenten fernhalten, damit nicht schlecht über ihn gedacht wird. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er mit seiner Frau abends ging und einige Sahaba da waren, da hat er gesagt, wartet mal, das ist meine Frau. Dann sagten sie, ja Rasulallah, subhanallah, warum sagst du uns das? Dann sagte er, Al-Shaytan fließt in den Adern des Menschen. Heißt was? Also Al-Shaytan benutzt solche Momente, damit die Gerüchteküche anfängt, damit du schlecht redest über den anderen. Wie Ibn Hajar rahimahullah und andere sagten, Nabi alayhi salatu wasalam hatte Angst, dass sie in die Sünde fallen. Welche? Schlecht zu denken über den Propheten. Es ging ihm nicht darum, sich zu rechtfertigen an sich, also wegen sich. Nein, 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 nein. Es ging ihm darum, nicht, dass die jetzt eine Sünde, weil sie müssen doch gut denken. Aber es gibt Shaitan. Also hat er dem Shaitan keinen Raum gelassen. Bitte schön, das ist meine Frau. Das war ein Ausschnitt über die Eingänge des Teufels. Die Heilung dieser Übel besteht darin, die Eingänge zu verschließen, indem das Herz von den verwerflichen Eigenschaften gereinigt wird. Über diese Eigenschaften wird, so Allah will, noch ausführlich gesprochen. Er sagt, wenn die Wurzeln dieser Eigenschaften aus dem Herzen ausgerissen werden, bleiben dem Teufel nur noch flüchtige Gedanken und Durchquerungen im Herzen ohne festen Aufenthalt. Das heißt, es gibt Leute, die haben ihr Herz vermietet an den Shaitan. Der wohnt dort. Der ist die ganze Zeit dort. Der lebt, wie er will dort. Macht diese Sünde, macht jene Sünde, macht das, macht dieses Schlechte, macht das. So, jetzt gibt's aber Menschen, möge Allah uns dazu zählen, sie vermieten ihr Herz nicht an den Shaitan. Nein, nein, nein. Du darfst nicht in mein Herz wohnen. Was macht er dann? Der kommt manchmal vorbei. Der lässt sich nicht in Ruhe. Der kommt manchmal vorbei und wirft aus dem Fenster oder durch das Fenster, ja, zack, guck mal, wie wär's mit dieser Sünde? Und auch dies wird durch das Gedenken an Allah und durch die Erfüllung des Herzens mit Gottesfurcht verhindert. Und hört euch mal dieses Gleichnis jetzt an. Er sagt, das Gleichnis des Teufels ist wie das eines hungrigen Hundes, der sich dir nähert. Da ist ein Hund, hat Hunger. Und jetzt kommt er zu dir. Wenn sich vor dir weder Fleisch noch Brot befindet, du hast nichts, was ein Hund essen kann, fressen könnte, dann wird er durch ein bloßes Geweck zurückgeschreckt. Hunde, manche, wenn sie da vorbeikommen und du sagst, geh weg, schreist ihn an, geht er. Wenn sich jedoch etwas davon vor dir befindet und er hungrig ist, du hast Fleisch und er sieht das gerade. Du hast irgendetwas und er sieht das und er ist hungrig. Dann weicht er nicht allein durch Worte von dir. Wenn du sagst, geh weg, Platz, weg. Der geht nicht weg. Warum? Der sieht doch, du hast da was. Und er will genau das von dir haben jetzt. Ebenso ist es mit dem Herzen. Ist es leer von der Nahrung des Teufels? Die Begierden, die Sucht nach Sünden. Dann wird dieser schon durch das bloße Gedenken an Allah zurückgewiesen. Da geht es nichts zu futtern für den Shaitan. Sobald du sagst, Astaghfirullah, zack, ist er weg. Subhanallah, zack, ist er weg. La ilaha illallah, zack, ist er weg. Du liest Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi, du liest irgendwas im Koran, du machst Wudu, zack, ist er weg. Da gibt's nichts. Was jedoch das Herz betrifft, das von der Begierde beherrscht wird, das Gedenken steigt nur an seine äußeren Ränder. Es dringt nicht bis in sein Innerstes vor, so dass der Teufel sich im Innersten niederlässt. Da bleibt der Shaitan. Du hast da, ich sehe das. Du hast da die Begierde. Ja, ja. Das packe ich mir jetzt. Du sagst, Astaghfirullah, und er ist immer noch da. Oder geht kurz weg und kommt wieder zurück. Warum? Du willst die Sünde. Du willst sie. Also wartet er nur darauf, dass du ein bisschen schwächer wirst, weniger Gebet, weniger Koran, weniger, zack, und jetzt lassen wir ihn wieder sündigen. Aber wenn du gar keine Lust mehr hast, möge Allah uns erziehen, möge Allah uns die Sünde nicht mehr schmackhaft machen, möge Allah uns die Sünde verabscheuen lassen. Wenn du die Sünde verabscheust, hat er es viel schwerer. Da kommt jetzt, und wie wär's? Nee, nicht schon wieder, das. Und jeder, der Sünden bereut hat, weiß das. Zum Beispiel, du hast früher immer Musik gehört. Du dachtest, ohne Musik, es gibt kein Leben ohne Musik, geht nicht. Muss morgens aufwachen, zack, muss Radio laufen, muss Musik, geht nicht anders. Was ist das für ein Leben ohne Musik? Oder ich muss mal abschalten, muss Stöpsel in die Ohren und zack, Musik. Alhamdulillah, du hast den Koran, gefunden, walillahi alhamdu wal minna, hast keine Sucht mehr nach Musik. Wenn jetzt der Shaitan es mal versucht, du bist irgendwo und zack ist ein Lied. Besonders, Shaitan weiß, seit wann hast du die Taube gemacht? Okay, alle Lieder vorher, die waren in deinem Herzen drin. Vielleicht haben die ein paar Spuren hinterlassen. Okay, weißt du, kennst du das noch Lied? Hey, kennst du das? Ja. Und wenn du dein Herz nicht richtig gereinigt hast, geht's wieder los. Ah, genau, das war ja damals. Aber der andere, A'udhu billah, nochmal, Astaghfirullah, Alhamdulillah, bin ich weg von dieser. Wie was? Die Ulema sagen, genauso wie jemand, der war in einem Zimmer, da ist viele Leute, dicke Luft. Diejenigen, die in diesem Zimmer sind, merken es ja nicht. Jetzt ist der rausgegangen. Einer ist raus, an die frische Luft. Wenn er jetzt wieder reingehen will, und sagt, boah, oh, was ist das für dicke Luft, ich gehe nicht mehr rein. Das ist derjenige, der bereut hat. Ich will keine Musik mehr, ich will nicht mehr Haram, bitte, Disco, was soll ich denn da drin? Wenn ein Shaitan jetzt zu ihm kommt und sagt, wie wär's mit Musik? Was? Welche Musik denn? Na, Billah, was für Musik? Jetzt schließt nochmal Koran. Und deswegen, Barakallahu fikum, es ist keine Lösung, dass du die Musikinstrumente aus Enten und Frösche und Allahu a'lam was, ja, und dann sagst du, das ist Naturstimme, ja. Allahu a'lam, wie die das machen, ja. Erwürgen da eine Kröte oder ja, was. Auf jeden Fall durch Technik, ja. Der Ton ist doch der gleiche, oder? Deine Seele achtet auf den Ton. Ihr ist sowas von egal, ob das jetzt KI ist, der diesen Ton entwickelt hat, oder in Känguru, oder, das ist egal. Hey, das ist der Beat von, ja. Aber der sagt jetzt, Alhamdulillah, und Allahumma salli ala nabi. Ja, ist ja schön und gut, aber dieser Beat, ne? Ja. Deine Seele. Du lässt sie wieder sensibel werden, zur Musik der Jahiliyya. Das ist wieder die Einstiegsdroge. Wie kannst du sagen, ich höre mir die gleiche Melodie an, ist aber kein Instrument. Er ist eine Männerstimme. Das ist ein Mann, das ist eine Männerstimme. Aber natürlich so umgeformt mit Computer und Allahu a'lam was, ja, das ist am Ende, es ist Klavier. Dieser Ton trifft sofort dein Herz. Was passiert in deinem Herzen? Wird wieder sensibel für Musik. So, jetzt gehst du nach diesem Allahumma barik nashid mit diesen Vocals, dann gehst du in die Stadt und genau der gleiche Ton. Der gleiche Beat, aber jetzt geht's um was? Alkohol und Drogen und Sinner ist so und war und blablabla. Deine Seele kann nicht sagen, A'udhu Billah. Nee. Deine Seele wird sagen, ah, dieser Beat. Und wird was verschlingen? Diesen Text über die Sünde. Und deswegen ein Mensch mit Verstand, fällt nicht auf diese Masche des Teufels rein. Weißt du was? Es ist nicht mehr ein Instrument, es sind Naturbeats. Das ist der Seele sowas von egal. Das sind die Tücken des Teufels. Das heißt, der Shaitan, wenn er merkt, Junge, guck mal, bei dem läuft noch was. Da geht noch was. Der hat nicht komplett den Stecker rausgezogen. Also versucht er, einzudringen in dieses Herz. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Er sagt, Und wer dafür einen Beweis, und wenn du dafür einen Beweis willst, dann betrachte das während deines Gebets. Sieh, wie der Teufel dein Herz an einem solchen Ort mit Gedanken über den Markt, über Abrechnungen mit Handelspartnern und über die Organisation der weltlichen Angelegenheiten beschäftigt. Selbst im Gebet erinnert er dich an die Dunya. Also er versucht es immer wieder und wieder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Tücken des Teufels bewahren. Möge Allah uns vor ihm retten. Möge Allah uns den Glauben schmackhaft machen. Möge Allah uns erlauben, dass wir uns ihm, Allah jalla wa ala, immer nähern. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.